Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Marcel Weigand zum Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, herzlich willkommen heute wieder zu einer neuen Podcast-Folge Klinisch Relevant. Mein Name ist Cordula Winterholler und ich habe heute wieder die Brille der Logopädie auf. Heute habe ich ein Thema, da habe ich echt schon ein bisschen schlaflose Nächte gehabt, weil es geht um Digitalisierung und ich musste dann feststellen, ich weiß verdammt wenig und ich bin ganz froh, dass ich heute Marcel Weigand bei mir habe. Und Marcel, ich hoffe, du knippst die Taschenlampe an bei mir und hilfst mir, das Thema Digitalisierung zu beleuchten. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ja, ich hoffe, ich bringe ein bisschen Licht in die Dunkelheit.
Ja, doch, das hoffe ich sehr und ich möchte es an der Stelle unbedingt erwähnen, auch wenn du heute über Digitalisierung sprichst und wenn man dich recherchiert, wenn man unter Marcel Weigand schaut, immer das Thema Transformation, Digitalisierung mitlesen kann. Du bist von Haus aus Diplom-Sprachheilpädagoge.
Genau. Und habe dann, als ich in Köln in der Klinik gearbeitet habe ich dann in Bielefeld noch Gesundheitswissenschaften studiert und bin dann tatsächlich 2005 aus diesem ersten Beruf ausgestiegen und habe damals beim Gemeinsamen Bundesausschuss angefangen und ja, bin im Grunde genommen seit 2005 jetzt nicht mehr als Sprachheilpädagoge im Einsatz, sondern ja, rund um das Thema Patientenberatung, Patienteninformation, Qualitätssicherung, das war das Thema beim GBA. Dann habe ich 9 Jahre lang um die Weiße Liste Krankenhaussuche weiterentwickelt und geleitet mich sehr viel mit dem Thema Public Reporting. Wie kann man Qualität gut und verständlich darstellen, zum Beispiel über Kliniken beschäftigt. Ja, und war zweimal bei der OPD, bei der letzten OPD, bei der ersten OPD und jetzt seit Februar bin ich bei der TMF. Die TMF ist sozusagen die größte Plattform für Medizinforschung in Deutschland. Dort kommen Projekte wie zum Beispiel Medizininformatik-Initiative zusammen und ja, bin dort zuständig für das Thema politische Kommunikation.
Du hast vorhin eine Abkürzung gesagt, UPD.
Unabhängige Patientenberatung Deutschland, genau,
ja,
die jetzt gerade wieder neu aufgebaut wird als Stiftung. Leider gab es da doch eine Unterbrechung, obwohl das seitens der Politik anders versprochen und angedacht war, dass es eine Übergangslösung gibt. Aber jetzt gibt es die neue Stiftung und ich würde sagen, Blick nach vorne, auch wenn es da doch einige Dinge gab, die wirklich nicht gut gelaufen sind. Aber jetzt sollte man das Beste aus der neuen UPD machen.
Mhm. Du bist den Patienten, den Patientinnen treu geblieben, auch wenn du das aus einer anderen Position tust.
Ja, genau. Also ich habe beispielsweise letzte Woche einen großen Workshop organisiert, wo viele Patientenorganisationen sich auch aktiv beteiligt haben. Wir haben dort für 4 Bereiche erarbeitet, wie sollte eigentlich Kommunikation, wie sollte Information rund um das Thema Gesundheitsdatennutzung aussehen. Und das war ein sehr guter Workshop. Wir haben da sehr konstruktiv Dinge erarbeitet. Es ist ein sehr komplexes Thema, muss man sagen, selbst für Leute, die sich damit beschäftigen. Es gibt da eben sehr unterschiedliche Formen von Informationspflichten seitens der Kliniken, die mit Gesundheitsdaten forschen oder auch Praxen und wie das alles so umgesetzt werden kann, dass Patienten das auch nachvollziehen können und zu ihren Rechten kommen. Darum ging es letzte Woche und ja auch um das Thema EPA. Ab nächstem Jahr ist es ja so, dass über 70 Millionen Versicherte dann die Opt-out-EPA bekommen. Und wenn sie nicht opt-outen, dann haben sie ja, dann ist für sie die Akte angelegt, bleibt die angelegt und dann müssen sie sich auch entscheiden, ob sie eben ihre Daten spenden, freigeben für Forschungszwecke. Und da möchten wir unterstützen, da möchten wir aufklären und Patienten eben auch nahebringen, welchen Mehrwert das für die Versorgung hat, für die Medizinforschung hat, wenn man eben Gesundheitsdaten nutzen kann.
Ich war mal auf einer Veranstaltung, ich überlege die ganze Zeit, in welchem Rahmen das war, und dann ging es auch um dieses Thema, schon längere Zeit her, und man hat das dargestellt wie so ein großes Kaufhaus. Und das in dieses, also dieses Bild fand ich so interessant, ne? Und wie viel Daten es in diesem Kaufhaus gibt, und wenn man das clustert und also so die Abteilungen, die unterschiedlichen, und welchen Mehrwert das auch für eine Versorgung, für Versorgungsstrukturen haben kann. Und mit diesem Bild konnte ich eigentlich ganz gut arbeiten. Und natürlich habe ich da nicht gesehen, wo auch Risiken entstehen könnten.
Ja, also Risiken in Anführungsstrichen sind natürlich immer, also wo Daten gehalten werden, Daten zusammengeführt werden, besteht natürlich grundsätzlich die Gefahr, dass diese Daten Dritten zugänglich gemacht werden, für die sie nicht gedacht sind. Ja, und da würde ich sagen, haben wir in Deutschland, finde ich, in einem unguten Verhältnis in den letzten Jahren, Jahrzehnten zu viel über den Datenschutz gesprochen und fast gar nicht über das Thema Datensicherheit. Mhm. Ich will gar nicht sagen, dass man auf den Datenschutz weniger Wert legen soll oder so, dass die Diskussion will ich gar nicht führen, sondern eher, dass wir das Thema Datensicherheit, Cybersecurity total unterschätzt haben, also nicht nur in Deutschland, also auch in anderen Ländern werden Kliniken gehackt und so weiter. Aber ja, da finde ich, muss man natürlich darauf achten, dass man wirklich die höchsten Sicherheitsstandards einhält, so dass Patienten eben das Vertrauen haben, dass ihre Daten sicher sind und nicht Dritten zugänglich gemacht werden oder dass eben dann doch Rückschluss auf einzelne Personen möglich ist, etc. Ja, also das darf nicht passieren. Dann ist es natürlich mit der Akzeptanz ganz schnell vorbei.
Und das ist interessant, also für mich jetzt auch gerade wichtig zu hören, diese Unterscheidung. Ich habe jetzt immer unter Datenschutz, glaube ich, lief immer so diese Sicherheit mit. Aber das sind ja völlig andere Themen. Und natürlich, wenn ich mal die Daten sichere, dass das nochmal ganz neue Aspekte bringt, wenn ich weiß, meine Daten sind sicher. Und das ist nochmal so eine andere Komponente mit dem Datenschutz.
Ja, man kann sich vielleicht so ein bisschen merken oder unterscheiden. Beim Datenschutz geht es eigentlich um die Frage, ob man bestimmte, vor allem personenbezogene Daten für einen bestimmten Zweck erheben und verarbeiten darf. Und bei der Datensicherheit geht es darum, mit welchen Maßnahmen schützt man die erhobenen Daten, ne, vor einem unberechtigten Zugriff. Ne. Und tatsächlich, ne, also du bist jetzt schon auch jemand, der sich mehr als jemand aus der Allgemeinbevölkerung, durchschnittliche Bevölkerung mit dem Thema schon beschäftigt hat, und dass das jetzt auch für dich schwierig ist, diese Unterscheidung, zeigt ja, dass es in der Bevölkerung überhaupt wahrscheinlich gar nicht angekommen ist. Mhm. Ja, so, also ich bin mir auch sicher, würde man jetzt eine repräsentative Befragung machen, dann würden wahrscheinlich nicht mal 10% der Menschen einigermaßen korrekt überhaupt die Unterscheidung treffen können zwischen Datenschutz und Datensicherheit. Und das zeigt mir halt einfach, dass dieses ganze Thema Datenkompetenz, und das ist ja auch mein Schwerpunktthema seit vielen Jahren, digitale Gesundheitskompetenz. Dazu gehört auch Datenkompetenz und die Themen Datenschutz, Datensicherheit, dass das völlig unterschätzt wird seitens der Politik. Und ich glaube, gerade in Deutschland, wo die Skepsis ja sehr, sehr groß ist, was Datenfreigabe, Datennutzung angeht, das zieht sich ja durch alle Gesellschaftsbereiche. Gerade gestern war wieder ein Bericht über Bargeldzahlung, Deutschland da ja immer noch so negativ hervorsticht im Vergleich zu allen anderen Ländern, wo eben bargeldlose Zahlung viel üblicher ist. Und wir werden das nur ändern können, wenn wir die Leute gut informieren und sie letzten Endes dann diese Transformation auch akzeptieren. So anders wird das nicht gehen. Und diese Information, diese Kompetenzvermittlung, die wird total unterschätzt seitens der Behörden und seitens der Politik.
Ja, das sehe ich auch so. Und je mehr ich dir zuhöre, desto mehr denke ich, und wo implementieren wir das ein? Und jetzt machen wir den Bogen, nämlich zu uns Therapeuten und Therapeutinnen. Wo können wir das in das Studium, in die Ausbildung, die ja immer noch möglich ist, wo können wir das implementieren? Und ja, wo müssen wir das auch implementieren, damit wir genau solche Entscheidungen treffen können und Patienten und Patientinnen gut aufklären können in der Hinsicht? Ne?
Ja, also wie du schon sagst, da gehört es hin, in die Aus- und Weiterbildung, in allen Gesundheitsberufen. Ne? Also auch, auch in der Pflege beispielsweise, bei den Ärzten natürlich, bei Apothekern. Denn die Fragen laufen natürlich überall da auf, wo sie entstehen. Ne? Und nehmen wir jetzt mal, dass sich ein Patient eine App auf Rezept verordnet lassen hat und er hat Fragen dazu, dann kommt er natürlich zum entsprechenden Therapeuten oder zum Arzt, zur Ärztin, die das verordnet hat. Und dann müssen die halt auch in der Lage sein, etwas dazu zu sagen. Und gerade zu diesem Thema gibt es eine Untersuchung. Hauptgrund, warum DIGAs, also Apps auf Rezept, nicht verordnet werden, ist, dass sich die Ärzte zu schlecht darüber informiert fühlen. Ne? Also nicht, weil sie irgendwie denken, das ist nicht geeignet oder Datenschutzbedenken oder was auch immer. Und da braucht es einfach noch viel mehr systematische Aufklärung. Auf Seiten der Patienten haben wir den Paragraph 20k, an dessen Einführung ich ja auch beteiligt war im Gesundheitsausschuss 2019, als ich das dort eingebracht habe. Seitdem haben die Krankenkassen ja nach Paragraph 20k SGB V die Pflicht, Angebote für die digitale Gesundheitskompetenz der Versicherten anzubieten. Aber es bräuchte halt auch, klare, verbindliche Standards, wie das Thema eben in die Profession eingebracht werden kann. Und zwar nicht nur in die, die jetzt gerade ihr Studium, ihre Ausbildung, was auch immer machen, sondern auch die, die seit vielen Jahren eben in Praxen, Kliniken, Pflegeheimen, wo auch immer tätig sind. Und da fehlt es meiner Meinung nach noch total an Systematik und geeigneten Angeboten, weil grundsätzlich glaube ich, dass eben alles rund um die Telematik-Infrastruktur beispielsweise, ob es jetzt die EPA ist oder andere Anwendungen, dass die Akzeptanz eben ganz stark auch davon abhängig ist, dass die Menschen sich informiert und kompetent im Umgang damit fühlen. Wie gesagt, das zeigt ja zum Beispiel diese Studie zur Verordnung von DIGA, von Apps auf Rezept, ganz schön. Und das ist natürlich mit anderen Anwendungen genauso. Und deswegen müsste man sich überlegen, wie kann man das verpflichtend so einführen, dass eben dann auch zum Zeitpunkt X alle auf dem Stand sind. Ne? Also Einführung E-Rezept jetzt Anfang des Jahres Ich glaube, alles in allem ist es einigermaßen gut gelaufen, finde ich jetzt, nach einem halben Jahr Bilanz. Aber ich glaube, es wäre deutlich reibungsloser gelaufen, wenn es hier mehr Informationen gegeben hätte und ja, und nicht Learning by Doing und Trial Error das Verfahren gewesen wäre. Ja.
Wie ist das? Du hast ein Stichwort genannt, Telematikstruktur. Da kriege ich ganz verträumte Augen. Meine Zukunftsvision wäre, dass wir diese Heilmittelverordnung, die wir hat, schriftlich ausfüllen, die immer wieder falsch ausgefüllt wurde, sehr, sehr häufig, und wo wir dann auch wieder Rückläufe von den Krankenkassen haben, weil irgendetwas fehlt in einer falschen Kugelschreiberschrift oder mit, ich weiß nicht was, ausgefüllt wurde. Also das wäre eine Ansammlung von, also es klingt immer, wenn ich darüber spreche und darüber erzähle, dann hauen sich immer alle auf die Schenkel und denken, ach, sie erzählt wieder Anekdötchen aus ihrem Berufsleben. Aber das sind ja keine Anekdoten, sondern das ist ja unser täglich Brot in den Praxen. Jetzt schaue ich so verträumt in die Zukunft und dich an. Wird sich daran was ändern? Also wird es das noch geben? Wird dann alles ganz anders?
Ja, das ist natürlich die Hoffnung, dass dadurch alles anders wird. Und also ich glaube, es gibt durchaus Parallelen zwischen der elektronischen Verordnung und dem elektronischen Rezept. Und vielleicht profitiert man ja auch von der einen oder anderen Erkenntnis, die man jetzt gewonnen hat, rund um die Einführung des elektronischen Rezepts. Ja, also bei der elektronischen Verordnung sehe ich die größten Vorteile für Praxen, aber auch, also sowohl für Heilmittelerbringerpraxen als auch für Arztpraxen, aber auch für Patienten, dass eben dann Änderungen an der elektronischen Verordnung vorgenommen werden können, ohne dass dann die Patienten wieder zurück in die Arztpraxis gehen müssen und also mal die Papierverordnung abholen müssen. Also das hoffe ich, dass das reibungslos klappt und dann auch entsprechend, ich sag mal, so unterstützt wird, dass es quasi dann ausreichend auch Support gibt für die Praxen. Das ist ja manchmal so ein bisschen das Problem, auch bei den Arztpraxen, dass dann das Praxisverwaltungssystem, daran hängt ja auch viel. Ne? Es ist ja nicht nur die Telematik-Infrastruktur, die quasi die Datenautobahn ist, die die ganzen Gesundheitseinrichtungen miteinander verbindet, sondern wir haben ja neben der Telematik-Infrastruktur eben ja die Software, die in den Praxen verwendet wird. Und was wir halt in den vergangenen Jahren gesehen haben, ist, dass teilweise bestimmte Anwendungen nicht so implementiert wurden in die Software der Praxen, dass sie eben komplikationslos verwendet werden können. Ne? Egal, ob es die EPA oder das E-Rezept ist. Und da würde ich mir schon wünschen, dass man da auch aus diesen Erfahrungen gelernt haben. Also dass im Grunde genommen jetzt die später dran sind, also das heißt, ne, Pflegeeinrichtungen, Heilmittelerbringer, Praxen, dass die quasi auch davon profitieren, von den schon gemachten Fehlern, und dass sich das jetzt nicht wiederholt und dass sie eben auch entsprechend Unterstützung bekommen können. Ne? Also zum Beispiel vom Support der Praxisverwaltungssoftware, wenn es da eben Probleme gibt und hakt.
Du hast jetzt schon erwähnt, dass es auf unterschiedlichen Zeitleveln ausgerollt wird. Wenn ich jetzt die Heilmittelerbringer anschaue und eine Kollegin aus der Logopädie zuhört und denkt, oh, habe ich jetzt irgendetwas verpasst? Müsste ich schon in der Logopädie mit meiner logopädischen Praxis irgendwo angedockt sein? Wir Logopädinnen und Logopäden sind noch nicht dabei, ne?
Genau. Im Bereich Heilmittelerbringer hat man ja mit den Physiotherapeuten angefangen und die anderen, also die sprachtherapeutischen, logopädischen Praxen, ergotherapeutischen Praxen, die folgen dann erst später. Aber das Verfahren wird ähnlich sein, ne? Also man braucht dann einen Elektronen bei Berufsausweis. Man braucht dann entsprechende Hardware und Software. Letzten Endes wird sich das nicht groß unterscheiden. Auch da vielleicht wieder auch ein kleiner Vorteil, wenn man quasi später startet, ja, dass man da von den Erfahrungen profitieren kann, die physiotherapeutischen Praxen schon gemacht haben. Angedacht ist ja, dass es dann ab dem 1. Juli 2026 die elektronische Verordnung für Heilmittelerbringer gibt und die dann Pflicht ist. Wenn sich das nicht wieder geändert hat, die Fristen ändern sich ja sehr häufig. Also letzte Woche konnte man ja erfahren, dass jetzt doch die EPA zum 15. Januar erstmal nur in zwei Modellregionen kommt und nicht eben bundesweit. Und so ist es ja im Grunde genommen mit fast jeder Frist, die mal rund um die Telemedizin-Infrastruktur aufgesetzt wurde. Auch das E-Rezept sollte ja viel, viel früher schon kommen. Also ob es tatsächlich dann zum 1. Juli 2026 soweit ist, das muss man dann sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht dann doch nochmal ein Verzug von einem halben Jahr oder auch mehr geben kann. Ja, genau. Aber also momentan gibt es da noch keine Pflicht, sich an irgendwas anzuschließen. Jetzt für die Praxen im Bereich der Ergotherapie oder Logopädie. Für die gibt es natürlich andere Themen rund um das Thema Digitalisierung, die interessant sind. Ich hatte vorhin ja die Apps auf Rezept, die DIGA, erwähnt. Da gibt es ja beispielsweise eine App für die Behandlung von Aphasie die Themen Videosprechstunde. Auch das, denke ich, ist durchaus etwas, was jetzt auch schon für Praxen interessant sein könnte, hier Angebote zu machen. Oder der große Bereich so der Administration, wo ja auch viele Praxen im Bereich Heilmittelerbringer ächzen. Auch da gibt es ja inzwischen schon Möglichkeiten durch digitale Anwendung, sei es Online-Terminvereinbarung und andere, Erleichterung zu verschaffen. Und das wird sich sicherlich auch dann in den kommenden Jahren, auch mit Fortschreiten der künstlichen Intelligenz, gerade wenn man an das Thema Dokumentation denkt, auch das wäre eine große Erleichterung, glaube ich, für viele Praxen, wenn hier zumindest, ich sag mal, so eine teilautomatisierte Dokumentation erfolgen würde, Behandlungsverlauf, auch Therapieberichte. Denke ich, da wird es auf jeden Fall eine Erleichterung geben durch die KI.
Du hast jetzt sehr viel aufgemacht, sehr breit gefächert. Und ich denke, das ist sehr hilfreich, die Digitalisierung. Das ist ja so ein großes Wort und darunter kann man ja ganz viel verstehen. Und wir haben auch viele Bereiche ja immer wieder jetzt so angeteasert. Und du hast jetzt eine Struktur gegeben, also einmal das Thema der Digitalisierung, dass ich sage, ich kann hier inhaltlich meine Therapie anders gestalten, zum Beispiel, indem ich mir auch entsprechende Apps anschaue. Ja, das war das eine, wo du auch auf die Neurologie hingewiesen hast. Und da gibt es ja auch tatsächlich welche, die auch von den Krankenkassen zugelassen und auch bezahlt werden. Dann das Thema der Videosprechstunde. Da hat uns Corona ziemlich in die Karten gespielt, weil ich glaube, sonst wäre das Thema noch lange nicht da. Also auch hier Gestaltungsmöglichkeiten, gerade für Regionen, in denen es nicht mehr so viele therapeutische Praxen gibt oder vielleicht auch geben wird. Das ist der andere Strang. Dann hast du das Thema Digitalisierung im Rahmen von Prozesserleichterungen erwähnt, also Terminvereinbarung, ne, dass ich das auch online gestalten kann und mir damit das Therapieleben eventuell auch erleichtern kann. Das ganze Thema der Dokumentation, und auch das ist etwas, da kriege ich freudige Augen, auch im Hinblick auf die Unterstützung durch KI. Und das Thema der Kommunikation, also ist Telematik-Infrastruktur, kann man da sagen, ist das die Verknüpfung des Gesundheitswesens? Also ich hole alle zusammen, damit sie gut miteinander kommunizieren können und die Wege hier schneller werden. Oder habe ich damit, habe ich es zu dolle vereinfacht, das Thema der Telematikstruktur?
Nee, das kann man schon in die Richtung so verstehen. Die Telematik-Infrastruktur an sich ist erstmal noch einfach, ich sag mal, die Straße. Ja, das ist noch nicht, dass sich dort irgendwas bewegt. Also die beiden Kommunikationsanwendungen, also die eine ist KIM, das ist quasi die Anwendung.
KIM steht für was? Was ist das für ein Akronym?
Kommunikation im Medizinwesen.
Mhm, ja, okay, so. Ja.
Mhm. Wenn man sich auch fragen können, warum es nicht Kommunikation im Gesundheitswesen heißt, ja. Aber das ist schon auch immer wieder, Gematik war ja auch, bevor sie jetzt in die neue Digitalagentur geführt wurde, hat sich ja auch eher als Medizin Agentur, nicht Gesundheitsagentur verstanden. Also Kommunikation im Medizinwesen ist das eine. Das ist, muss man sich so vorstellen, wie ein sicheres E-Mail-Programm. Und all die millionenfach ausgestellten elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, die laufen komplett über KIM. Ja? Und das funktioniert auch. Und was es eben jetzt ab vermutlich diesem Jahr dann noch geben wird, ist ein Messenger. Das muss man sich so vorstellen wie der wie WhatsApp oder sowas, wo ich eben auch chatten kann. Ja, theoretisch auch Videokonferenz durchführen kann. Und da ist das Spannende, dass das eben dann ein sicherer Kommunikationskanal nicht nur unter den Gesundheitsakteuren ist, sondern eben zwischen Patienten und Praxen beispielsweise. Und das halte ich für absolut essentiell und wichtig, dass es das gibt, weil heutzutage ist es einfach so, dass oftmals Praxen ja dann doch per E-Mail korrespondieren, wo alle wissen, das ist jetzt nicht sicher. Oder dass, ja, ich sag mal, Sanitäter aus dem Rettungswagen per WhatsApp Informationen über den Patienten an die Rettungsstelle übermitteln, weil es eben momentan noch nichts Besseres gibt an sicherer Kommunikation. Das ist ein Unding im Jahre 2024. Und insofern, ich glaube, die beiden Kommunikationsdienste, die werden wirklich dann dafür sorgen, dass einfach die Interaktion untereinander zwischen den Leistungserbringern digital und sicher erfolgt und eben auch zwischen Patienten und Leistungserbringer. Und dann ist hoffentlich auch mal Schluss mit Fax und Briefpost, die da hin und her geschickt wird. Das ja, ist ja nach wie vor gang und gäbe. Also da braucht man ja mal in die nächstgelegene Klinik oder Praxis gehen.
Wenn das alles steht, kann ich, wenn ich einen neuen Patienten, eine neue Patientin bekomme, in die elektronische Gesundheitsakte reinschauen und finde dann die relevanten Befunde für meine Behandlung?
Ja, das wäre natürlich toll. Also da muss ich leider so ein bisschen die Erwartungen dämpfen.
Schade, ich dachte, ich kann mir jetzt ein bisschen was wünschen, Marcel.
Wir haben ja jetzt seit 10 Jahren die elektronische Patientenakte, die im Grunde genommen 1% der Patienten haben, weil es ein unglaublich aufwendiger Registrierungsprozess ist. Weil die EPA als Anwendung auch für Patienten jetzt, abgesehen davon, dass sie dort Dokumente ablegen können und freigeben können, so gut wie keinen Mehrwert bietet. Das ist natürlich auch schon Mehrwert, wenn ich dort richtige Unterlagen, Befunde abspeichern kann, Dritten zur Verfügung stellen kann. Aber ab dem nächsten Jahr wird es dann ja ein verpflichtendes Medikationsmanagement geben. Und durch die Opt-out-EPA und durch dieses Medikationsmanagement, wenn das beides klappt, ja, dann werden wir wirklich einen Quantensprung in diesem Bereich sehen. Aber für all die anderen Bereiche jenseits Medikationsmanagement wird es wahrscheinlich noch dauern, bis man dort wirklich umfassende Befunde vorfindet, sodass man hier ja jetzt auch als Heilmittelerbringer in die Akte reinschauen kann und dann quasi da auch wichtige Informationen für die Anamnese und so weiter gewinnen kann. Also das wird jetzt ab nächstem Jahr nicht der Fall sein. Da muss man eher noch davon ausgehen, dass es mehrere Jahre dauert. Ich hoffe, dass eben zunehmend dann auch die Verpflichtung jenseits des Medikationsmanagements kommt, so dass eben dann dort auch andere Befunde enthalten sind, die dann eben auch für andere wichtig sein können. Aber momentan ist es leider noch nicht so. Ja.
Lass uns kurz noch zum Schluss etwas über Geld sprechen. Du hast ja schon ausgeführt, was wir alles brauchen, ja, was welche Infrastruktur, Software, Hardware wir brauchen. Wie ist das mit den Kosten?
Ja, also ähnlich wie bei den Ärzten, bei den ambulant tätigen Ärzten, für die Arztpraxen, wird es auch hier eine Kostenerstattung geben. Das ist was dann auch immer wieder verhandelt wird. Für die Physiotherapeuten ist das ja schon verhandelt. Ich gehe davon aus, dass das in einem ähnlichen Maße dann auch für die anderen Heilmittelerbringerpraxen übertragen wird und gelten wird. Aber das ist meiner Meinung oder meiner Kenntnis nach noch nicht komplett geklärt, wie die Erstattung dann tatsächlich ausfallen wird, jetzt zum Beispiel für logopädische Praxen oder ähnliche. Aber es ist auf jeden Fall angedacht, dass es eben auch da eine Erstattung geben wird. Ja, genau.
Noch eine Frage zum Abschluss, Marcel. Wo denkst du, stehen wir in 10 Jahren? Wenn wir diesen Podcast in 10 Jahren wiederholen, über was werden wir dann sprechen? Dann aus deiner Erfahrung, genau, aus deiner Erfahrung der Vergangenheit.
Dann werden wir hoffentlich darüber sprechen, dass keine einzige Einrichtung im Gesundheitswesen mehr Fax verwendet, dass die Kommunikation digital erfolgt, dass Briefpost die absolute Ausnahme sind und dass wir mit der Digitalisierung das erreichen, was meiner Meinung nach Digitalisierung erreichen soll, nämlich vernetzen, ermöglichen, vereinfachen. Wenn ich auf all das gucke, was wir seit über 2 Jahrzehnten machen, muss ich sagen, vernetzen, ermöglichen, vereinfachen, da sind wir noch nicht. Ja. Auch bei vielen Anwendungen, was die Telematik-Infrastruktur angeht. Also da fehlt mir oft die Usability und auch der tatsächliche Mehrwert. Ja. Also ich hoffe, dass wir in 10 Jahren so weit sind, dass wir sagen, wir digitalisieren nicht nur, also elektrifizieren analoge Prozesse, manchmal auf absurde Art und Weise. Gibt ja zum Beispiel in dem medizinischen Informationsobjekt über die Untersuchungshefte den Hinweis, also in der digitalen Variante den Hinweis, unzutreffendes bitte streichen. Das ist Digitalisierung, wie sie in Deutschland praktiziert wird, also nicht überall und generell. Es gibt auch tolle digitale Anwendungen und so weiter. Aber dass sowas aktuell überhaupt noch passieren kann, ja, von parastaatlichen Einrichtungen, die damit beauftragt sind, und dass auch der explizite Auftrag des GBAs war, an diese Einrichtung es quasi 1:1 zu übersetzen, das zeigt mir, dass wir noch nicht verstanden haben, dass die Digitalisierung, vor allem eine digitale Transformation sein muss, wo man immer bei jedem Schritt daran denken muss, wie kann hier ein Mehrwert entstehen, wie kann hier eine Vereinfachung und eine Entlastung entstehen für alle im Gesundheitswesen Tätigen und auch für die Patienten. Und das sehen wir hoffentlich in 10 Jahren, dass uns das dann geglückt ist.
Okay, ich bin gespannt, ob wir dann noch wissen, was ein Fax ist, ob wir uns dann fragend anschauen werden, hä, Fax? Und ich bin auch sehr gespannt, das war ein wunderbares Schlusswort, Marcel, wenn wir über Erleichterung und Vereinfachung sprechen. Ja. Hab's gut, hab's hübsch. Vielen Dank für deinen Einblick rundum. Und ich hoffe, dass du da draußen ein bisschen mehr weißt über Digitalisierung, eine andere Perspektive bekommen hast und informieren. Tschüss.
Ja. Vielen Dank. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.